Ja, das ist die Songshow heute mit dem Werner Vogt. Werner Vogt, herzlich willkommen, freut mich, dass du
Danke
da bist.
Vielmals.
Der Werner Vogt ist wie ich Historiker und wie ich auch Publizist oder Journalist. Zuerst mal Journalist gewesen, jetzt eigentlich vor allem Publizist. Und wir wollen ein Gespräch führen über das, was dich das ganze Leben lang, muss man sagen, sehr beschäftigt hat, der Winston Churchill. Du hast mehrere Bücher geschrieben, ich habe alle mitgenommen. Wir werden es nachher dann schön zeigen, damit ihr die auch kaufen könnt. Das ist ja der Witz von Büchern, dass sie eben gekauft werden. Und ich wollte dich mal fragen, Werner, warum der Churchill? Was ist los?
Also der erste Kontakt ist durch die Familie gekommen. Ich bin, wenn man so will, ein verspätetes Kriegskind. Mhm. Meine Eltern haben Jahrgänge 1910 und 1914 gehabt. Mein Vater hat lange Monate, also sicher über anderthalb Jahre im Zweiten Weltkrieg Aktivdienst gemacht. Und zwar an einer heiklen Lage, nämlich das Schwaderloch am Rhein in der Grenzbrigade 5. Und insofern ist natürlich der Churchill in unserer Familie in meiner Kindheit und Jugend ein Gesprächsthema gewesen. Ich erinnere mich auch sehr gut an die super gemachte Dokumentation «Die Schweiz im Krieg» von Werner Rings. Und dann der zweite Kontakt, der ist mit dem Studium gekommen, per Zufall. Das erste Proseminar ist «Britische Appeasement-Politik» 1938 gewesen, beim Professor von Albertini.
Ah, interessant, beim Roten Baron.
Ja, genau.
Der Rote Baron hat so geheissen, weil er ein linker Baron war. Also von Albertini hat er geheissen, Bündner Patrizier. Also ein guter Historiker, ein berühmter Historiker, aber eben ein bisschen links. Das war der Grund gewesen. Aber noch einmal schnell zurück, jetzt einfach zu dieser Kindheitsprägung. Ich glaube, das war sehr typisch gewesen für die Generation, die den Krieg erlebt hat. Also du hast ihn nicht erlebt, aber dein ja. Vater, oder? Ich habe das auch bei meinen Großeltern natürlich gesehen, Churchill. Wir kommen nachher darauf zurück, ist neben dem Guisan eine von diesen grossen Figuren gewesen für die schweizerische Aktivdienstgeneration. Und du, ich habe jetzt da die Bücher mitgenommen, du hast es erwähnt. Das ist seine Dissertation, schaut, das ist ein Artikel, ist nicht schlecht. Und zwar ist das eine Dissertation, die sich befasst mit dem Bild, wo die Zürich Zeitung, die wichtigste Zeitung von der Schweiz, hat, von Churchill. Und zu dem muss man jetzt mal zuerst sagen, dass du nicht nur eine Dissertation geschrieben hast über das Thema, sondern du hast nachher dann gerade auch noch in dieser Zeitung gearbeitet. Du warst 10 Jahre bei der Zürich Zeitung als Journalist. Zuerst in Zürich auf der Zentrale und nachher bist du auf Südafrika. Was auch wieder irgendwo alles wieder zusammenpasst. Ich meine, Südafrika, da weißt du viel besser als ich. Südafrika ist sehr wichtig im Leben von Churchill. Jetzt gehen wir mal, fangen wir wirklich so an. Wir reden jetzt das erste Mal über die Dissertation. Ich habe ein bisschen geschneugt, ich habe natürlich nicht alles lesen, aber ich muss sagen, es ist sehr interessant und es ist beides interessant, natürlich Churchill sowieso, aber auch sehr interessant, wie die Zürich-Zeitung von Anfang an, wo der Churchill eigentlich noch ein Nobody war oder in der Wilderness war, oder, wo niemand mehr hätte etwas wissen wollen, vor allem in den 30er Jahren, auf den Churchill gesetzt hat. Warum eigentlich?
Der Churchill hat einen sehr guten Agent gehabt, Emery Reeves, mhm. alias Imre Reves. Das ist ein ungarischer Jude, der in Zürich studiert hat, dissertiert und im richtigen Moment noch abgehauen ist auf England. Und das ist ein hervorragender Geschäftsmann gewesen, wo seine Artikel weltweit vertrieben hat, so auch in der Schweiz. Und es ist noch verrückt, ich habe ja die Jahre gewählt, 1938 bis 1946, 1938 zum Vorkriegsphase noch mitbekommen und natürlich das infame Abkommen von München nicht. Und 1946 ganz klar wegen dem Schweizer Besuch, wo alle von dabei gewesen sind, bis heute sich natürlich noch daran erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und da finde ich schon noch erstaunlich, dass im 1938, wo irgendeine so die Hitze langsam aber sicher gestiegen ist, dass der Churchill abgedruckt worden ist in der NZZ. Weil Schweizer Bürgertum und ich meine, die Aktionäre von der NZZ sind natürlich zum Teil hochkarätige Geschäftsleute gewesen. Geschäftsleute sind pragmatisch, denken wir heute an Beziehungen mit China, nicht? Und die haben Zürich-Seitig massiv unter Druck gesetzt, um eine nazi-freundlichere Haltung zu haben. Gewisse sind so weit gegangen, Stichwort Erklärung von der 200. Die wollten alle kritischen Chefredaktoren absetzen, unter anderem den Willy Bretscher. Und der Willy Bretscher, das grenzt an ein Wunder, mit der Nennung von Churchill zum Premierminister, ist im 33, also in der heissesten Zeit, Chefredakteur geworden, als Nicht-Akademiker.
Und 35 war, das ist wahnsinnig. Also das muss man sich wirklich vorstellen. 1931, gell, ist richtig, ist der Chefredakteur gestorben von der Zürich-Zeitung.
Ja.
Und dann haben sie etwa 2 Jahre keine richtige Lösung gehabt, haben sie im Prinzip den, wie hat das geheißen, Verwaltungsdirektor, glaube ich, geheißen.
Ja,
das
genau.
Das ist wie heute der Verlagschef, ja. Oder der CEO, sagt man heute.
Ja.
Der hat eigentlich dann 2 Jahre so in der Redaktion so halb geführt.
Ja, und in der Hilflosigkeit innen haben sie einen Mittelschullehrer wollen, zum Chefredakteur nennen. Also haben das auch gemacht. Er hat dann in einer kürzester Zeit eine Nervenkrise bekommen. Und der Bretscher ist hingegangen. Keck, wieder Churchill, und hat gesagt, ich kann das, nehmt mich. Mhm. Und dann haben sie das auch gemacht. Und von dort her hat er natürlich gefährlich gelebt. Weil ab 33, allgemein bekannt, ist der Hitler an die Macht gekommen. Von den Nazis aus ist eine grosse Gefahr ausgegangen. Und der Bretscher hat natürlich Deutschland à fond gekannt, weil er in den 20er Jahren zu Berlin Korrespondent war. Mhm. Und er hat quasi die Brut aus dem Schlangenei in der Entstehung beobachtet und hat gewusst, wie gefährlich das die sind. In einem Interview nach seiner Pensionierung hat er mal gesagt, der Schweizer Bevölkerung, auch der Elite, fehlte die Fantasie im Bösen. Und er hat gewusst, was kommt, und ist bereit gewesen, seine Haltung mit dem Leben zu zahlen.
Also ich würde da auch noch ein bisschen, wirklich, da muss man wirklich einfach rausstreichen, auch für die heutige Zeit und auch für jüngere Generationen, die da zuschauen und wo das alles, ich meine, ich bin auch nicht dabei gewesen, 33 ist auch lang her.
Ja.
Aber einfach, das ist unglaublich, was für eine mutige, gute Haltung die NZZ hat ab 1933. Ich finde das absolut sensationell. Ich meine, der Willy Bretscher, 35, man weiss, er ist absolut anti-Nazi. Er war in Berlin gewesen, sehr kritisch schon dort geschrieben über die Nazis, er hat eindeutig eine klare Meinung gehabt. Im schweizerischen Bürgertum, muss man sagen, ist man zuerst ein bisschen abwartend, ambivalent gewesen, man hat nicht unbedingt Sympathien gehabt mit den Nazis, so weit würde ich nie gehen, aber wie du es gesagt hast, oder? Deutschland war ein ganz wichtiger Handelspartner gewesen, man hätte ein bisschen abwarten und vorsichtig sein. Der kommt der Bretscher, Chefredakteur, 35. In Berlin hockt ein Korrespondent, der extrem anti-Hitler ist und bis 1940 ausharrt. Und die Deutschen sind fast verreckt, oder? Die haben den Reto Garatsch, oder? Die haben den wirklich nicht vertreibt. Dann haben sie ihn ausgewiesen, wie er so kritisch war. Und in Zürich hat er den Alfred Müller angestellt, der auch Anti-Nazi ist. Und dann geht es weiter, und jetzt kommen wir zum Churchill. In England haben es 3 Korrespondenten, alle absolut pro-britisch. Also
einer übrigens ein deutscher Jude, ein Immigrant.
Die
das war schon ein ganz heißer Lauf.
Ja, und die Zürich-Zeitung hat so klar, so mutig und so schnell eigentlich, also die Redaktion, Stellung genommen. Da muss ich sagen, du hast es vorher ein bisschen erwähnt, eben im Verwaltungsrat, das hat ja Auseinandersetzungen gegeben.
Er hat natürlich Glück gehabt, der Willy Bretscher hat er mit dem Dietrich Schindler Senior eine hervorragende Persönlichkeit gehabt, die hinter ihm gestanden ist. Ich meine, zusammen haben die mehrfach müssen antreten bei nazifreundlichen Zürcher Industriellen und quasi rechtfertigen, wieso die Zürich-Zeitung so schreibt.
Kannst du da Namen nennen? Welche Leute sind da wichtig gewesen von den Nazi-freundlichen?
Ehrlich gesagt, lieber nicht, weil die sind längst verstorben.
Aber du weißt es auch,
es sind schon einige bekannt, doch.
Von welchen Firmen?
Das sind zum Teil respektable Industriebetriebe, zum Teil sind es natürlich auch in den freien Beruf gewesen, beispielsweise Rechtsanwälte und so. Übrigens, nur zum Sagen, das ist ganz verrückt, im 33 GV, wenn man das nachliest, das Protokoll, das ist Rambazamba gewesen, da ist aus Aktionärskreis der NZZ-Redaktion vorgeworfen worden, sie sind bolschewistisch, nicht? So ein Unsinn. Aber das zeigt natürlich, wie turbulent die Zeiten gewesen sind. Und ich meine, damals hat man nicht gewusst, wer gönnt im Fall von einem Krieg. Und das ist noch speziell so als Ausrüstung für einen Chefredakteur. Ein Porträt von Churchill an der Wand und ein Revolver im Pult. Also ich weiss nicht, ob du das auch hast, vermutlich nicht.
Nein, das Bild. Das ist vor allem 2 Revolver.
Nein, aber nur zum Sagen, ich meine, der Willy Bretscher wäre einer von den Ersten gewesen, der die Gestapo geholt hat. Und der Nazi es war ein absoluter Dorn im Auge, natürlich, dass es in der deutschen Sprache eine freie Presse gibt. Also relativ frei.
Also da muss ich jetzt auch noch schnell zur Ehrenrettung natürlich auch vom Nebelspalter sagen. Der Nebelspalter hat damals auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ist auch eine von diesen Zeitschriften gewesen, die im Dritten Reich sofort verboten worden sind.
Ja.
Und wenn man die Karikaturen anschaut, vor allem von Böe natürlich, die sind alle so anti-Nazi gewesen.
Ja.
Und ist genau, was du sagst, das sind einfach mutige Leute gewesen, weil die haben gewusst, wenn unser Land Land besetzt wird von den Nazis. Und das hat man ab 1940 wirklich immer eigentlich können damit rechnen.
Sagen wir 1940 war es besonders brenzlig. Ja, das hat man Klaus Kummer nachgewiesen.
Dann kann man ja nicht mehr lang da fröhlich leben als Journalist. Ja. Also, die wären alle auf der Todesliste gewesen. Also, ist schon, und ich würde auch noch betonen, es war der Bund ist sehr mutig gewesen.
Und Basler
Nachrichten. Ja. Auch. Also, im Gegensatz zu heute haben wir noch recht mutige, dissidente Journalisten gehabt, wie der Mainstream, da dürfen wir jetzt auch mal sagen, du hast es ein bisschen erwähnt, der Mainstream ist lang, auch im schweizerischen Bürgertum, ein bisschen so gewesen, wir sind sicher nicht Nazis, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, aber wir wollen geordnete Beziehungen zu Deutschland, oder? Wir wollen da nicht irgendwie provokativ sein und es ist unnötig, dass wir da immer wieder ein bisschen Adolf Hitler kritisieren. Das ist schon die Haltung gewesen, oder? Und das sind Journalisten, also schon sehr mutig gewesen, muss man sagen.
Absolut. Wobei, wie gesagt, der Geschäftsmann will Geschäft machen in erster Linie und nicht politisieren. Und dann müssen wir auch sagen, die Bedrohung ist natürlich gewachsen, bis eigentlich im 1944. Mal ganz abgesehen davon, dass die Landung in der Normandie kein garantierter Erfolg war, sondern ein Hochrisikounternehmen. Und mit dieser wahnsinnigen Logistik, der Eisenhower hat sein Rücktrittskommuniqué auch parat gehabt für den Fall das. Und erst, als die Normandie befreit war, Paris befreit war, hat man können annehmen, okay, jetzt ist es eine Frage von der Zeit. Aber dann wäre natürlich theoretisch immer noch die Möglichkeit, von einem alliierten Durchmarsch Deutschland, Italien oder in der anderen Richtung, um ein bisschen abkürzen. Also sagen wir richtig aufschnaufen, hätte man schon erst am 8. Mai 1945 können.
Absolut, das war immer kritisch. Ich möchte aber noch schnell etwas sagen zur Ehrenrettung von unseren industriellen Unternehmen. Ja. Du musst mir dann nach der Sendung die Namen sagen, weil oder der Punkt ist natürlich auch, man muss ein bisschen aufpassen. Ja. Wir sind beide nicht im Verdacht, wirtschaftsfeindlich zu sein.
Nein.
Es sind wirklich zum Teil gewisse Industrielle sind ein bisschen sehr anpasserisch gewesen, aber man muss sagen, auch andere Teile vom Schweizer Bürgertum, also zum Beispiel auch Bildungsbürger, also sehr viele Professoren haben grosse Sympathien gehabt. Der Schriftstellerverband hat ja immer geschaut, dass ja keine Juden kommen. Ja. Immer. Und warum? Natürlich die Konkurrenz nicht wollen. Die Juden haben ja viel bessere Bücher geschrieben als die Käse-Schweizer und deshalb haben sie ja die auch nicht wollen. Also man muss ein bisschen aufpassen, es ist auch ein linke, vor allem ein 68er-Narrativ, oder? Ja, die Wirtschaft war immer am Kollaborieren gewesen. Nein, es ist das ganze Schweizer Bürgertum, das gespalten war. Es hat Leute gegeben, die eben gefunden haben, wir uns arrangieren und es hat andere gegeben, die gar nichts haben wollen wissen, muss man auch noch sagen. Natürlich. Jetzt aber zurück zum Churchill. Du hast gesagt, 38 hast angefangen und man kann sagen, oder es ist, glaube ich, so, gell? Der Churchill ist eigentlich immer gut dargestellt worden in der Zürich Zeit.
Ja, ich meine, natürlich ist es quasi nicht die volle journalistische Freiheit gewesen, wie man sie heute geniesst, sondern es ist eine leicht eingeschränkte Freiheit gewesen. Also beispielsweise im Radio sogar recht eingeschränkt. Mhm. Der von Salis mit seinen berühmten Kommentaren zur Weltlage in der Freitag hat natürlich seine Manuskripte müssen einschicken auf Bern und darum sind sie irgendwie so stocktrochen, sehr nüchtern und ohne irgendwelche schmückenden Adjektive, die eine Sympathie ausdrücken, rausgekommen. Das war Vorzensur. Die Zeitungen waren nicht unter der Vorzensur, aber es hat natürlich Lampen gegeben mit Bern, wenn man irgend sich zum Fenster ausgelehnt hat. Die Zürich Zeitung hat dort eine sehr geschickte Methode gewählt. Also, als ich bei der Zeitung war, hat man gesagt, es gibt keinen Vorausjournalismus. Damals hat man sehr wohl Vorausjournalismus gemacht. Man hat jede Rede vom Churchill angekündigt, in einer Agenturzusammenfassung gebracht, im vollen Wortlaut abgedruckt und die Reaktionen abgedruckt. Und weil der Churchill natürlich sehr viel und sehr lang geredet hat, sind ganze Zeitungsseiten gefüllt worden. Absolut.
Die ganzen Reden?
Ja, natürlich. Und die sind zum Teil ellenlang. Ja. Ich meine, damals hat man ja noch drei Ausgaben gehabt, ein bisschen mehr Platz als heute und so. Ja. Und so hat man natürlich sehr genau gewusst, was der Churchill gesagt hat und was nicht.
Und mit den Deutschen hat man das nicht gemacht. Also Hitler-Rede hat man nicht...
Doch, hat man ja natürlich müssen, aus Fairnessgründen. Aber der Hitler hat viel weniger geredet. Vor allem natürlich, was mal gewendet hat, das Blatt. Mhm. Dann hat er kaum mehr etwas gesagt und ist kaum mehr gesehen worden in der Öffentlichkeit. Schon gar nicht noch immer, wo die Deutschen gelitten haben. Ganz im Gegensatz zum Churchill, wo natürlich, sobald irgendwelche Bomben auf London gefallen sind, ist am ersten Morgen dort gestanden. Je nachdem mit Tränen in den Augen und hat die Leute aufgemuntert. Darum ist er natürlich im 40 beim Blitz zur Legende geworden. Nicht?
Sag mal noch, du sagst auch in deinem Buch, ja, eben immer positiv dargestellt worden. Eigentlich hat die Zürcher Zeitung immer Partei genommen mit dem, oder?
Und kann man schon sagen, auf sehr diskret, ja.
Gemerkt, oder?
Natürlich.
Das hat sie sicher gestört, sehr gestört, oder? Und man weiss auch, Adolf Hitler hat fast einen pathologischen Hass gehabt auf den Churchill, weil er ja in meiner Sicht eben richtig gespürt hat, das ist der grösste Gegner, oder?
Ja, übrigens auch auf Zürcher Zeitung. Ich habe dort leider keinen schriftlichen Nachweis gefunden, aber in der Oral History ist überliefert, dass er selbst gesagt hat, Egli, das ist der Hauptkorrespondent in London und der offizielle von einem anderen hat man ja nicht gewusst. Egli ist eine journalistische Kanaille.
Sehr gut, ja. Super. Nein, das ist also eine Auszeichnung, das ist sehr gut. Aber was ich noch will sagen, ist, du tust auch erwähnen, man war so positiv gewesen, dass man teilweise sogar ein bisschen übertrieben hat, oder? Dass man den Churchill einmal zu positiv dargestellt hat. Oder hast du noch konkrete Beispiele?
Ich denke, man hat sich einfach zurückgehalten bei seinen Misserfolgen. Also ich meine, am Anfang hat er ja nichts in der Hand gehabt, außer Papier und Schreibstift, nicht? Und es ist ja ein absolutes Wunder, haben die 330'000 Soldaten können repatriiert werden, die in Dünkirche eingekesselt gsi sind. Im 40, wo dann befreit worden sind in der Operation Dynamo, mit x'tausend privaten Bötli und Schiff. Übrigens ein Geniestreich vom Churchill. Eben, von dem her, denke ich, hat sich die Zürcher Zeitung in der Kritik zurückgehalten, weil, dass er quasi bei dem wahnsinnigen Erfolg, den die Deutschen hatten, im Westen nicht sofort hätte können, den Rommel besiegen, ist klar gewesen. So Sachen wie der Flop von Dieppe 19. August 1942, wo eine Invasion versucht wurde, ist katastrophal in die Hose gegangen ist. Ich meine, logischerweise hat man dann nicht Häme gezeigt gegenüber vom Churchill, sondern für die Kriegsgeneration und für die NZZ und vor allem für die Libretzer ist der Churchill ein Held gewesen. Und von wegen Held, ich meine, sein Besuch in Zürich, das ist wie ein Triumphzug von einem römischen Feldherr gewesen. Also die Leute sind auch aufgefordert worden, die Schulklasse an die Strasse zu stehen. Man hat das Auto mit Blumen gefüllt. Der ist überwältigend gewesen, natürlich.
Das ist interessant. Und sag jetzt einmal, wenn wir ein bisschen weggehen jetzt von Zürcher Zeitung und der Schweiz, einfach der Churchill. Was ist denn eigentlich das Grösste gewesen an dem Churchill? Wieso ist das so ein wichtiger Politiker geworden aus deiner Sicht?
Ich denke, das Faszinierendste ist, dass er jeden Misserfolg irgendwie überwunden hat und im schlimmsten Moment von der britischen oder man kann sagen von der europäischen Geschichte zu ungeahnten Kräften gefunden hat. Ich meine, ich würde sagen, es ist ein Geniestreich, wo leicht an Wahnsinn grenzt. In dieser Ausgangslage 1940 sagen, we will fight on the beaches, statt irgendeinen faulen Deal zu machen mit dem Hitler. Also ich meine, er hat den richtigen Instinkt gehabt. Man hat gesehen, was Hitler sein Wort wert ist beim Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion. Nicht? Aber eigentlich wäre quasi der offerierte Deal hinter der Kulisse gewesen, ihr behaltet das Empire, ihr bleibt der Seemacht, lasst aber uns in Ruhe auf dem Kontinent, um den quasi neu arrangieren, wie wir das sehen. Und er hat den Hitler durchschaut, dass quasi ja so einem Wort sowieso nicht zu trauen ist und hat dann quasi in der Tradition von seinem Vorfahr, John Churchill, First Duke of Marlborough, der im Spanischen Erbfolgekrieg eine französische Dominanz in Europa verhindert hat, hat er das im 20. Jahrhundert verhindert. Wohlverstanden, die USA sind weit von einem Kriegseintritt weg gewesen, auch wenn der Roosevelt sicher für die Engländer ein gewisses Verständnis hatte. Er war eher Anti-Empire. Und die Stimmung zu Amerika war wie heute, im Stil von, das ist nicht unser Krieg. Nicht? Also da hat man quasi langsam das Volk daran herführen, beziehungsweise die Japaner haben das erledigt mit dem Angriff auf Pearl Harbor und mit dem Hitler seiner Wahnsinnstat, dass er den Amerikaner den Krieg erklärt hat, nicht umgekehrt. Dann kommt wiederum ein Geniestreich von Churchill. Er ist dann postwendend natürlich nach Pearl Harbor in die USA gereist und hat den Roosevelt überzeugt, wir müssen zuerst Europa aufräumen und dann das Asien.
Wobei ist noch interessant, ich lese jetzt gerade zur Zeit das Buch über den Stalin im Zweiten Weltkrieg. Das ist auch hochinteressant, weil Stalin ist schon, also ist ein Verbrecher, ähnlich schlimmer Verbrecher wie Adolf Hitler, aber er war also ein grösseres Talent gewesen, politisch, muss man also sagen. Ich finde, das ist ein ganz unglaublich raffinierter Politiker.
Und wir, ja.
Und es ist interessant, oder? Churchill, der ja eigentlich also mit den Kommunisten ganz sicher nichts am Hut gehabt hat, der hat irrsinnig schnell darauf gedrängt, dass man die Sowjetunion extrem unterstützt. Und die Sowjetunion wäre ja untergegangen, ohne Großbritannien und auch ohne Amerika. Aber Großbritannien hat eigentlich fast den grösseren Beitrag geleistet am Anfang.
Ja.
Oder? Die Nazis sind also wirklich praktisch vor Moskau gestanden. Und dann sind dann plötzlich, hat man auch Schilderungen von deutschen Soldaten, plötzlich sind britische Panzer auftaucht.
Ja.
Natürlich nicht mit britischen Soldaten, aber mit russischen Soldaten, die britische Panzer bedient haben, die gerade geschickt worden sind aus England, die selber eigentlich zu wenig Waffen
hatten.
Und der Churchill, das ist interessant, auch gegenüber dem Roosevelt, immer total gedruckt, wir müssen Russland unbedingt unterstützen, das ist ganz wichtig. Wobei, der hätte Roosevelt nicht müssen überzeugen, weil Roosevelt, und das war eine Schwäche von ihm, hat ja wahnsinnig viele kommunistische Agenten gehabt in seiner Regierung,
muss
man auch zugeben.
Ja.
Aber was ich noch will sagen, ist das, auch beim Roosevelt, muss ich also sagen, er hat eigentlich auch immer verstanden, Hitler ist die grösste Gefahr.
Absolut.
Ist die grösste Gefahr. Und wir müssen den Hitler müssen wir zuerst abmachen und nicht, auch die Japaner sind schon, die hat man teilweise auch aus rassistischen Gründen unterschätzt, oder?
Ja.
Das Gefühl, die können nichts.
Genau.
Das sind ja nur Asiaten.
Ja.
Aber man hat schon gesehen, Hitler ist gefährlich. Jetzt, wenn wir ein bisschen noch wieder zurückgehen in die Schweiz. Ich finde, ich habe ja auch ein Buch geschrieben über den Guisan.
Ja.
Ich finde, der Guisan ist ja ein vollkommen anderer Typ als der Churchill in vielen Sachen. Oder?
Ja.
Ein Guisan, ich finde natürlich, ein Guisan ist viel weniger schillernd, weil beim Churchill, da müssen wir jetzt auch ehrlich sein, wir sind beides Leute, die gerne auch schreiben.
Ja, genau.
Und der Churchill ist halt auch ein fantastischer Schreiber gewesen.
Absolut.
Ist eigentlich ein Journalist gewesen ursprünglich.
Nobelpreis für
genau, eigentlich ein Journalist. Und zweitens hat er wahnsinnig Geld verdient mit Schreiben. Ist auch ein Vorbild.
Das haben wir auch Tränen, natürlich. Millionen.
Millionen verdient. Ja. Oder? Wir natürlich, wir armen sicher mit unserer blöden Sprache, die niemand liest. Nein, aber ich glaube, das ist schon auch das Phänomen, wir reden dann am Schluss noch über Boris Johnson, oder? Dass mehr Schreibende natürlich auch eine Faszination haben für den Journalist.
Natürlich.
Und beim Guisan ist ja das ganz anders. Der Guisan war ein Militär, das war ein Offizier, war auch nicht ein wahnsinniger Redner gewesen. Aber wo würdest du sagen, wo sind die Ähnlichkeiten zwischen diesen zwei?
Ich würde sagen, in der Fähigkeit, im entscheidenden Moment außerordentlich zu leisten. Du hast ja in deinem Buch beschrieben, was die Lage war nach dem Fall von Frankreich. Desorientierung, die mit den Ferienhäusern sind in die Innerschweiz gerannt, wie wenn es lang gegangen wäre, bis die Wehrmacht dort gestanden wäre. Mhm. Also Kopflosigkeit, sehr fragwürdige Rede von Billy Gola. Und nachher, das ist der Geniestreich natürlich vom Guisan gewesen, nimmt sämtliche Kommandanten ab, Bataillonskommandant auf dem Rütli zusammen und dort ist sie, we will fight on the beaches, we will never surrender. Obwohl er gewusst hat, das ist ein grosses Wort, oder? Aber das ist genau gleich wie der Churchill. Der Randolph, sein Sohn, hat einmal gefragt, du, aber im Stil von, wie stellst du das vor, Nazis besiegen? Worauf der Churchill beim Rasieren gesagt hat, I'll drag the Americans in. Nach dem Motto, das schaffen wir schon noch, das kleine diplomatische Stückchen, oder?
Das ist gut.
Und ich denke, es ist der Symbolcharakter, der Motivationsfähigkeit, ein Volk hinter dich zu bringen. Du beschreibst ja das. Also ich meine, ich habe es als Bub noch erlebt, dass da überall Guisan-Porträte Beizen gehangen sind noch seit dem 45. Das ist ein außerordentlicher Mann gewesen. Völlig anders. Abgesehen vom gemeinsamen Geburtsjahr 1874. Nicht? Ich denke, beide haben ein Volk hinter sich geschaut und das sieht man, wenn jemand abtritt, für immer. Ich meine, das war ein Staatstrauer gewesen, wie nie zuvor zu England und in der Schweiz auch. 300'000 zu Lausanne am Strassenrand. Erwachsene Männer, die geheult haben vor dem Fernsehen, die schon einen hatten. Ich meine, genau gleich wie beim Churchill. Die Männer haben Außerordentliches geleistet. Und ich denke, es ist das grosse Herz für den ganz normalen Bürger, wo beide teilen. Mein Vater hat mir erzählt, mal bei einem Besuch vom General hat irgendeinen einen Stackeli-Anfall bekommen und hat da mein General hätte er sagen und dann Gottverdammte Füsilier Fackenstoss. Worauf der Gisan gesagt hat, diesem Mann wird nichts geschehen.
Sehr gut.
Und eben nach dem Motto, kann ja jedem passieren. Ja, ja. Und eben das, was du schreibst, dass der Gisan jede Weihnacht bei der Truppe verbracht hat, ich meine, das gibt irgendeinem Verteidigungswille. Mein Vater hat in einem Brief an meine Mutter geschrieben, es lebe die Wacht am Rhein, der wäre auch bereit gewesen, wie der Bretscher, zum Sterben für sein Land. Nicht? Das ist etwas, was wir uns nur noch als Historiker können vorstellen können. Der Normalbürger ist weit weg von solchen Sachen.
Absolut. Ich glaube, was auch eben, du hast es ein bisschen erwähnt, und ich glaube, man kann es noch stärker rausstreichen, die haben beide ihr Land gut verstanden.
Absolut.
Also, und das natürlich, beim Churchill, er war ja noch Historiker gewesen, das darf man jetzt auch noch sagen.
Aber ja,
ist nicht nur das.
Aber nicht akademisch.
Nein, überhaupt nicht.
Und Autodidakt.
Genau. Und einfach, das finde ich aber auch beim Gisan faszinierend, oder? Der Wattländer, Arztsohn,
ja,
wo immer ein bisschen da hat, als wäre er aristokratischer Herkunft, was ja nicht der Fall war. Aber ja, der hatte so ein Verständnis gehabt für die Schweizer Geschichte, für die Schweizer Mentalität, für die Eidgenossenschaft.
Ja.
Auch, das ist nämlich faszinierend, ja, auch, dass er Deutschschweiz gut verstanden hat, ja, als Welschen, ja, oder? Er ist auch irrsinnig angekommen in Deutschland. Ja. Und beim Churchill ist ja das auch alles so interessant. Der Churchill kommt aus einer der ältesten aristokratischen Familien von seinem Land, oder? Also die ganze Marlborough-Spencer eigentlich, oder? Die ganze Spencer-Familie ist eine ganze, seit der Reformation, eine wichtige Familie gewesen. Also eigentlich ein schauriger, arroganter Snob. Aber er ist ja nachher, obwohl er ja auch ein absoluter Sozialist Listenfresser war, ist er auch bei den einfachen Leuten in England gut angekommen. Man hat ihm dem getraut. Und beim Gisan ist ja ähnlich. Der Gisan hat eben ein bisschen so aristokratisch da, was normalerweise in der Schweiz nicht so gut ankommt. Aber der hat das total geschafft, dass die Leute gefunden haben, eben, er versteht mich, der einfache Soldat.
Ich würde so sagen, der Churchill hat ein bisschen alles gehabt. Natürlich hat er Klasse gehabt, vom Aristokrat. Mhm. Er hat seine berühmte Flüge, Polka Dots heisst das, Muster nie selber gebunden, sondern immer Butler. Eigentlich hat er nicht immer Vermögen, aber er hat immer einen gehabt. Gleichzeitig hat er natürlich schon auch gelitten unter der mangelnden Anerkennung von seinem Vater. Der ist ja früh gestorben, aber der Vater hat eben nicht mehr erlebt, was er denn für Erfolg hat können leisten. Was den Kommunistenfresser angeht, würde ich so sagen, er ist hart, die Waliser würden sagen, zu hart gewesen, wo er die Armee geschickt hat, um einen Streik zu beruhigen. Zu Wales hat man ihm dort in der Gegend nie wirklich verzeiht. Aber er ist dann auch pragmatisch gewesen. Also, wo die Sowjetunion angegriffen worden ist, hat er gesagt, wenn der Hitler die Hölle würde angreifen, würde man selbstverständlich einen Pakt mit dem Teufel machen. Und gleichzeitig ist von ihm überliefert, nach dem Ersten Weltkrieg, der Bolschewismus sei ein Kind, wo man schon wieder eine Krippe verwürgen sollte. Was eine harte Aussage ist, aber er war ein absoluter politischer Pragmatiker gewesen. Und ich meine, wo dann Bomben von der Luftwaffe auf London geflogen sind, ist es ihm dann gleich gewesen, wer Sozi ist und wer konservativ. Dann sind es einfach alles leidende Engländer gewesen und er hat mitgelitten, oder?
Ja, und ich glaube eben, er ist nachher, obwohl ja England eine wahnsinnige Klassengesellschaft ist, bis heute eigentlich, ist er dann gleich bei den normalen Arbeitern, wo er eben wirklich bekämpft hat, ist er doch sehr gut angekommen. Also die Leute haben dann schon das Gefühl gehabt, der wird uns verteidigen. Also man muss auch immer wieder betonen, beim Churchill, seine Mutter war eine Amerikanerin.
Ja.
Ich finde, das hat auch ein bisschen geholfen.
Absolut.
Das ist irgendwie, eben, die Amerikaner haben natürlich auch so eine andere, egalitärere Tradition.
Ja.
Und beim Gisan finde ich, dort ist es sowieso anders. Weil eben, wir haben ja in dem Sinne keinen richtigen Adel. Und
ja,
das ist immer ein bisschen eine Charade gewesen beim Gisan.
Ja, genau.
Aber was ich bei mir Gisan auch wichtig finde, ist, glaube ich, dass er einfach nicht über den anderen hätte wollen sein. Das ist auch, und das, glaube ich, ist beim Churchill auch ähnlich. Die haben sich auch selber gut können einschätzen können. Mit Stärken und Schwächen.
Er war sicher sich selber treu gewesen und hat natürlich grässlich gelitten unter der Tatsache, dass er 1929, ist ja klar gewesen, bei einem Labour-Wahlsieg keinen Posten bekommt als Minister, aber im 34 hat er schon auf ein Telefon gewartet und es ist nicht gekommen. Mhm. Und wenn der Krieg nicht gekommen wäre, würde man ihn heute nicht kennen. Mhm. Ausser ein paar spezialisierte Historiker nicht. das ist das Verrückte quasi. Dort ist quasi Golden Opportunity gekommen. Dann ist er wieder Marineminister geworden, weil er ja natürlich gar kein grosses Ego hatte. Hat er einen Funkspruch rausgelassen, die Flotte Winston is back. Wohlverstanden, seine Leistungen als Marineminister 39-40 sind durchzogen, würde ich sagen, ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber man hat ihm zutraut, wo der Chamberlain so langsam aber sicher moribund worden ist und hat müssen zurücktreten. Man hat ihm zutraut, das Land zu führen, weil der Lord Halifax, wenn der hergekommen wäre, der hat etwas ganz anderes gemacht.
Ja, und ich meine, das muss man auch können. Man muss auch können, irgendwie erkennen, jetzt ist der historische Moment, auch mein eigener Moment. Und man muss nachher wirklich, rise to the occasion, oder? Ja. Also das, man muss nachher fähig sein, so eine schwere Situation, wo so eine Krise ist, wie auf eine Art auch zu nutzen. Und das ist beim Guisan, finde ich, auch faszinierend. Der Guisan ist gewählt worden, er ist schon pensioniert gewesen. Denn sein Berufsleben ist eigentlich vorbei gewesen.
Ja, du winst dann auch eben, das sind ja Jahrgänge.
Und das ist wirklich interessant, oder? Da musst du dann auch mal noch arbeiten, dass du General wirst von der Schweizer Armee. Das sind 600'000 Leute gewesen. Das ist die grösste Organisation gewesen, die es je gegeben hat in unserem Land.
Ja, ja.
Dass du das nachher kannst. Dass du es kannst. Und er hat es am Schluss gleich gut gemacht. Obwohl er ja, eigentlich ist er nicht so ein guter Strateg gewesen. Er war kein guter Chef gewesen, er hat ja niemand gerne entlohnt, der Guisan. Er war ein bisschen feig gewesen, oder? Ja. Hat das immer andere Leute übernommen. Aber was er super können, ist einfach die Schweiz verkörpern.
Man muss sich auch etwas zutrauen, nicht? Der Winston Churchill hat, als er als Held gefeiert worden ist, nachdem er aus Kriegsgefangenschaft geflüchtet ist, Südafrika, mit 25 gesagt, zu einem von seinen Fluchthelfer: One day I will be Prime Minister. Und deshalb hat er dann gesagt, wo Nachrichten kommen, sagen, by Jove, he did it. Super. Ja, genau.
Super. Jetzt ein ähnlicher Fall ist ja auch, das ist ein lustiger Fall. Boris Johnson, jetziger Premierminister von England, hat ja auch eine sehr, muss man auch sagen, eine sehr gute Biografie geschrieben aus meiner Sicht über den Winston Churchill. Und ist ja dort immer klar gewesen, er ist dort nicht Premierminister gewesen, er ist dort eigentlich auch in der Wilderness gewesen. Man hat das Gefühl, gerade seine Karriere ist auch vorbei. Alle haben ihn ausgelacht, wie sie immer gesagt haben, ja, der schreibt jetzt eine Biografie, weil er eben auch den Churchill will nachahmen.
Ja.
Jetzt ist er Premierminister. Aus meiner Sicht ist auch interessant, oder? Brexit ist auch seine grosse Chance gewesen, die er genutzt hat. Jetzt sieht es nicht so wahnsinnig positiv aus. Also man ist sich schon nicht sicher, eben, wird das je so eine historische Figur werden, wie sein grosses Vorbild Churchill. Wie siehst du das?
Ja, ich würde sagen, so aus Fachsicht hat er in seiner Biografie nicht verdammt viel Neues geschrieben. Aber ich würde sagen, seine Leistung ist, einfach lesbare Churchill-Biografie geschrieben zu haben, so in einer angenehmen Länge. Ich würde sagen, vom Stil her guter Sonntagsblick-Journalismus. Und er hat sich so wie angehieft an der Figur.
Das ist das Lustige. Genau. Man merkt, er tut sich eigentlich identifizieren. Genau. Er schreibt über sie.
Richtig. Ja. Im Stil von, so hat er es auch gemacht. Ja. Ich würde sagen, es gibt massive Unterschiede. Ja. Der Churchill ist, ich schreibe ja da im neuen Buch sehr viele Anekdoten. Er hat ja sehr kurlige Seiten gehabt, die auch kultiviert. Mhm. Also, mit der Zeitung vorne dran, der Sekretärin vorbeilaufen, in die Badwanne hocken und nachher diktieren. Mhm. Das ist schon noch originell.
Das wissen wir nicht, ob der Boris Johnson das auch macht.
Zum Glück nicht.
Aber ich muss es schnell zeigen, das ist wichtig. Das ist das neueste Buch von Werner Vogt zum Churchill, auch zu empfehlen.
Aber abgesehen von seiner kurligen Seite ist er ein extrem ernsthafter Typ gewesen. Mhm. Ein Arbeitstier zu der Elizabeth Layton. Das ist die Schöne aus dem Film. Sie ist auch in Worth so schön gewesen, im 41. Sie ist erst im 41. zu ihm gekommen, noch nicht im 40. Kleine Nebenbemerkung. Und zu ihr hat er mal gesagt, we must work like gun horses until we drop. Also quasi wie Artillerieross, bis du umgehst. Und das Verrückte ist ja, sein Mittagsschlaf und das Bad nachher, das war kein Luxus gewesen, weil nachher hat er den ganzen Nachmittag gearbeitet, hat dann anständig zu Nacht gegessen, mit ein paar Gläser Champagner und allenfalls einem Brandy. das könnten wir auch, wenn wir unbedingt müssten, aber nachher noch 4-5 Stunden ins Büro hocken, bis am Morgen um 2-3 und eine von seinen Reden schreiben, die quasi heute englisches Gemeingut sind, von der Formulierung her. Absolut brillant zum Teil. Das muss dann schon einer zuerst machen. Also eben, er ist von einer Ernsthaftigkeit gewesen, ich würde fast sagen, von einer fast manischen Arbeitswut. Er ist aufgelebt. Also wo andere verzagt wären, hat er gefunden, endlich bin ich quasi an der Macht und jetzt gämmern. Und der Boris ist ganz ein anderer Typ. Und man kann
Churchill... Also er wirkt unseriös zur Zeit, oder?
Absolut, schon immer. Also ich meine,
ja, zum schon immer finde ich noch unfair, oder? Weil das haben sie beim Churchill halt auch behauptet.
Ja, früher, nein, aber sagen wir, es ist etwas Zweideutiges am Boris. Mhm. Er, im Gegensatz zum Churchill ist er ja Oxford-Akademiker. Und dort lernt man schnurren wie so Schnienen auf der Welt, abgesehen von Cambridge, genau gleich. Mhm. Aber quasi Debattenkultur, die quasi wie als Sport, du kannst den Standpunkt reinnehmen, aber auch den Gegenteil. Mhm. Das hat er gemacht, so zum Spass beim Brexit. Und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, die Stimmung ist pro Brexit, also gehen wir auf die Schiene. So etwas hat der Churchill nie gemacht. Er hat zwar seine Meinung geändert.
Ist auch zu den Liberals gegangen plötzlich.
Richtig, aber quasi dann, wenn er es gemacht hat, ist er absolut überzeugt. Ja, er hat es nie quasi
aus Spielerisch gemacht. Ich, ich finde, da ist im Fall jetzt ehrlich gesagt, also eben, erstens ist die Frage, ob er es überhaupt überlebt.
Es sieht schlecht aus im Moment.
Es sieht jetzt nicht gut aus und es gibt andere Sachen, die mich auch wahnsinnig stören an Boris Johnson, dass er nämlich eben meiner Meinung nach halt aus einer liberalen Sicht nicht sehr zuverlässig ist. Er ist eher so fast ein Etatist jetzt geworden. In vielen Sachen, das stört mich inhaltlich. Mhm. Ich finde auch, er ist nie, eben, Churchill hat natürlich das Gefühl, er hat wirklich eine unglaubliche Ernsthaftigkeit gehabt.
Ja.
Aber ist ja klar, jetzt, er ist jetzt schon lange, den haben wir jetzt gut untersucht. Aber bei Boris Johnson ist natürlich auch ein bisschen das Problem, du hast es erwähnt, wenn du dich die ganze Zeit als Churchill fühlst, dann wirst du auch nicht ein Churchill, das geht nicht.
Oder? Der Vergleich ist natürlich auch ein bisschen fies, weil das ist eine einmalige Figur in der Weltgeschichte, wie es pro Jahrhundert wahrscheinlich eine, zwei Maximum gibt. Und da scheitert jeder mal dem Vergleich. Aber ich denke, der Boris Johnson hat irgendeine so gewisse Fahrigkeit auch im Privatleben, wo natürlich der Churchill nie gehabt hat. Also ihm fehlt quasi ein gewisser Ernst an der Sache. Und darum ist er jetzt auch im Kreuzfeuer, auch wenn er vielleicht nicht bei allen einschlägigen Partys war. Er hat gewusst, dass die laufen und hat nichts dagegen unternommen. Das ist natürlich schlecht, weil Churchill ist Führung durch Vorbild, oder?
Ja, und ich glaube, eben, er hat seine Leute im Griff gehabt.
Absolut.
Boris Johnson hat das Gefühl, er hat die Leute nicht im Griff.
Genau.
Er hat die Wege, Downing Street, hat die überhaupt nicht im Griff.
Ja.
Und das ist natürlich, aber man muss auch ein bisschen zugeben, ist an unsere Generation, also du bist ein bisschen älter als ich, aber nicht viel.
Nicht viel.
Das ist unsere Generation, gell? Das ist eben auch ein bisschen die totale Deregulierung des Privatlebens, die einfach dazu führt, wir können irgendwie, wir sind, die wohnen da in der Downing Street wie in einer Studenten-WG und das ist auch schockierend. Das macht es also unseriös.
Ja, das ist irgendwie...
Und Churchill hat in der Jugend auch Blödsinn gemacht, aber irgendwie hat er dann gewusst, er hat dann gewusst, 1940 hat er gewusst, das ist jetzt vorbei.
Ja,
jetzt
natürlich.
Ist ernst, oder?
Absolut.
Und das finde ich beim Boris Johnson schon eklatant, der hat das irgendwie nicht gecheckt. Aber gut, wir müssen aufhören.
Schade, sehr, sehr, sehr interessant.
Das ist jetzt peinlich, das muss gleich sagen. Nein, also meine, Churchill ist eine riesige Figur und ich finde eben auch, das findet gut aus in deinen Büchern. Er ist eben auch für die Schweiz eine wichtige Figur, oder?
Natürlich.
Wirklich, das haben wir jetzt geschildert, er ist neben dem Guisan die Identifikationsfigur gewesen während dem Zweiten Weltkrieg. Auf den hat man gehofft, man hätte Hitler verachtet und gehasst in der Schweiz, das kann man wirklich sagen. Es hat ganz wenige in der Schweiz gegeben,
so birnweich sind.
Genau, also birnweiche Leute, die nicht gecheckt haben, was der Hitler ist, aber die meisten haben genau gewusst, was das heisst.
Ja, ja.
Und wie wir auch wissen, haben wir die Deutschen nicht so gern, während die Engländer haben wir eigentlich gern, auch wenn wir weit weg sind von Art von einer, oder? Wir sind ja nicht Insel Hanna, wir sind ja ganz anders, aber sind ja immer nette Touristen gewesen. Muss man jetzt vielleicht am Schluss auch sagen, Churchill hat ja die Schweiz auch gern gehabt. Hat ja sehr, sehr positiv geredet über die Schweiz. Wir verdanken dem auch sehr viel, da kann man auch sagen. Aber Werner Vogt, danke vielmals für das wirklich spannende Gespräch. Wünsche einen guten Verkaufserfolg.
Danke vielmals, Markus.
Wir uns gegenseitig unterstützen. Nein, in dem Sinn, danke vielmals. Und danke für die Aufmerksamkeit. Das war mit dem Werner Vogt gewesen, Buchautor und auch, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, Kommunikationsberater auch noch. Und wir haben vor allem über Churchill geredet. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Das war vom Nebelspalter. Merci vielmals.